zwischen Hamburg und Haiti.
Wo Luther die Welt veränderte. Wittenberg und das Reformationsjubiläum. Eine Sendung von Daniel Kaiser.
Gott zum Gruße, was treibt ihr denn hier in meinem schönen Wittenberg? Wenn ihr wegen mir gekommen wärt, wär's umsonst. Aber wenn ihr kommt, um wieder zu unserem Herrn Jesus Christus und seiner Botschaft zu finden, dann seid ihr überall, aber eben auch in Wittenberg am rechten Ort.
Er ist ein Luther aus dem Bilderbuch. Mit Mütze und Talar, so wie man ihn von alten Gemälden kennt, so steht der Kirchmeister Bernhard Naumann vor seiner Wittenberger Stadtkirche. Hier predigte Luther, hier kam die Reformation auf Betriebstemperatur.
Und diese Gewölbe haben gehört, wie das erste Mal hier ein Feste Burg ist unser Gott gesungen wurde, wie hier der erste evangelische Gottesdienst in der Stadtkirche Wittenberg gefeiert wurde. Das ist das alte Taufbecken, wo Luthers Kinder getauft wurden. Es geht nicht nur um die Person, sondern es geht um das Glaubensverständnis dieser Zeit, das sich auch auf dem Kranach-Altar unserer Stadtkirche eben ausdrückt, die Grundlagen des evangelischen Glaubens dort gemalt. Also es ist wirklich vielleicht der größte und schönste Originalraum der Reformation, der heute noch existiert.
Sein Wahlspruchwort, tritt fest auf, mach's Maul auf, nochmal.
Hunderttausende werden zum Reformationsjubiläum nach Wittenberg kommen, um einmal hautnah zu erleben, wo vor 500 Jahren alles begann. Wo Martin Luther seine 95 Thesen veröffentlichte und so die Reformation auslöste. Schon jetzt ziehen Touristen in vielen kleinen Gruppen durch die Altstadt. Gerade neulich waren Lutheraner aus dem entfernten Papua-Neuguinea da mit ihren Gastgebern aus Berlin.
Hatten große Augen, aber irgendwo schauen sie auch ungläubig. Bis mir dann der Berliner an der Seite gesagt hatte, als wir denen gesagt haben, wir fahren morgen nach Wittenberg, haben die gedacht, also Wittenberg, das muss doch im Himmel sein. Das ist ein Ort im Himmel, der ist so weit weg, so heilig, das kann doch gar nicht, da können wir jetzt wirklich hier das anfassen, wo Martin Luther saß oder so, das geht doch gar nicht. Man spürt erst dann so richtig, wenn die Menschen aus aller Welt kommen, wie sehr das ein ganz besonderer Ort ist.
It's a self-guided tour. Okay. Takes 1 hour to go.
Solche Begegnungen hat auch Stefan Rhein ständig. Jeden Tag sieht der Direktor des Lutherhauses Menschen, die tief ergriffen sind.
Ich erinnere mich an einen, der lief hier durch die Gassen und man hatte wirklich das Gefühl, er atmet Luthers Luft ein. Ja, also der ist ihm so nah. Also deswegen ist das hier, also es will auch mit Takt und Respekt damit umgegangen werden, dass für viele hier das Lutherhaus wirklich ja, ein religiöser Ort ist und eben nicht nur ein historischer.
Das alte Wittenberg der Reformation ist eigentlich nur eine einzige lange Straße. Am einen Ende steht die Schlosskirche, an deren Tür Martin Luther seine 95 Thesen angebracht haben soll, und am anderen Ende Luthers Wohnhaus.
Wenn es einen Lebensmittelpunkt Luthers gab, dann ist es natürlich wirklich dieser Ort. Hier hat er über 35 Jahre lang gelebt. Hier war er Mönch, hier war er Familienvater, hier war er Ehemann. Hier hat er ja fast alle seine Schriften geschrieben, übrigens auch die 95 Thesen. Also wenn man an einen Ort ja zum Anfang der Reformation kommen will, dann muss man hier in dieses Haus kommen.
Mittendrin im Museum steht ein kleiner, unscheinbarer Tisch. Es ist der Tisch. Hier hat Luther mit seinen Anhängern gesessen und die schrieben mit, was der Reformator von sich gab. Es entstanden die manchmal ziemlich derben Tischgespräche. Näher an Luther heran als hier kommt man fast nicht.
Wenn Sie zum Beispiel US-Amerikaner hier erleben, die wirklich fast choral singend hier in die Lutherstube gehen und die wirklich ergriffen sind, denn für viele Deutsche ist das Lutherhaus oder auch Wittenberg ein kulturhistorischer Ausflug. Gerade für Ausländer ist dies aber wirklich ein Ort ja, geistlicher Identität. Ja. Da geht es nicht nur darum, um Geschichte, sondern es geht um mich selbst, ja, um meine eigenen Wurzeln. Und die liegen hier in Wittenberg. Ja. Und ich bin hier, das ist für viele, gerade amerikanische Gemeindegruppen, die Reise ihres Lebens. Ja. Und die heißt dort auch nicht Travel, sondern die heißt Pilgrimage. Ja. Also die sind die Pilger auf Luthers Spuren und erleben hier ihren Reformator.
Jahrhundertelang haben Besucher ihre Namen in die Wände der Lutherstube geritzt und Holz vom Luthertisch abgehobelt, als Souvenir oder Reliquie. Der Reformator löste nach seinem Tod einen Heiligenkult aus, den er zu Lebzeiten selbst bekämpft hatte. Der Wunderglaube in Wittenberg war enorm, fast so dramatisch wie in Luthers Sterbehaus in Eisleben.
Es kamen viele, viele Besucher in dieses Sterbehaus und die haben an diesem Bett auch immer wieder die Späne weggenommen, denn diese Späne sollten gegen Zahnweh helfen. Und dieser Wunderglaube rund um Luther war dann so provozierend, dass hallische Theologen im Jahre 1707 dieses Bett einfach verbrannten. Weil es gab keine andere Möglichkeit, diesem Lutherkult ein Ende zu bereiten. Es musste einfach zerstört werden. Ja, es ging nicht anders.
In Wittenberg versprechen sich heute so manche einen ganz anderen Segen von Luther, einen Geldsegen. Von der großen Jubiläumstorte möchte jeder ein Stück abhaben. Findige Wittenberger docken sich an das Reformationsjubiläum an und verkaufen Lutherbier, Lutherlikör, Luthersocken, Lutherwurst und Luthertomaten. Luthernudeln zeigen das Profil des Reformators. Der Wittenberger Kulturmanager Johannes Winkelmann schaut da etwas hilflos zu.
Da haben wir keinen Einfluss drauf. Ich habe schon den Kopf geschüttelt, als es um die Tomaten ging. Das ist dann so irgendwie ein Selbstläufer, das kann man nicht mehr stoppen. Ne? Also dann die Luther, als die Luther-Nudel jetzt auch noch aufkam, und da gibt es sogar jetzt einen Rechtsstreit zwischen zwei Nudelherstellern wegen dieser Form, die geklaut war. Also da kann man nur noch mit dem Kopf schütteln.
Im Museumsshop des Lutherhauses bei Stefan Rhein gibt es sogar Luther-Quietsche-Entchen.
Also es gibt alles von Luther. Das Schöne ist, dass es das übrigens schon seit dem 16. Jahrhundert gibt. Also Luther auf Bierkrügen, das ist keine Erfindung unserer Gegenwart, das hat man schon im 16. Jahrhundert gemacht. Oder eine Melanchthon-Zigarre gab es auch im 19. Jahrhundert. Also Merchandising rund um die Reformatoren, das ist ein jahrhundertelanges Phänomen.
Die Theologin sieht's gelassen. Die evangelische Pastorin Katrin Ochsen macht bei dieser Lutherparty sogar mit.
Also wir haben neulich mal so einen Abend gemacht, da haben wir alles gegessen, was es so gibt, mit Luther drauf und getrunken. Und das war ein sehr, sehr lustiger Abend.
An Wochenenden wirkt Wittenberg wie ein Disneyland der Reformation. Stadtführer in historischen Kostümen erzählen auf jedem Meter Weltgeschichte. An fast jedem Haus hängt eine Plakette mit einem wichtigen Namen. Jeder Stein eine Begebenheit.
Ja, genau.
Der kleine Ort ist weltbekannt. Das hat der Wittenberger Kulturmanager Johannes Winkelmann schon oft erfahren.
Da gingen wir am See Genezareth so entlang und eine Reisegruppe neben uns. Wir kamen ins Gespräch und ich sagte einmal from Wittenberg, oh, the holy town, the holy city, die heilige Stadt Wittenberg. Can I touch you? Sie wollte mich mal kurz anfassen. Das ist aus Wittenberg. Also wir haben eine Aura und ein Nimbus einer heiligen Stadt.
Bislang leidet Wittenberg noch darunter, dass die Touristen nur Stippvisiten machen.
Weil viele, sage ich, um 11 aus dem Bus gestiegen sind, durch die Stadt einmal gejagt wurden, in Anführungszeichen, und um 3 wieder in den Bus gestiegen sind, an einem anderen Ende der Stadt und weggefahren sind. Und haben nichts hier gelassen.
Das soll sich jetzt zum Reformationsjubiläum ändern. Von Mitte Mai an ist eine Weltausstellung zur Reformation geplant. Und Ende des Monats findet der große Abschlussgottesdienst des Evangelischen Kirchentages auf den Elbwiesen statt. Schon jetzt strömen jeden Tag immer mehr Touristen zur Tür der Schlosskirche, an die der Augustinermönch Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel angebracht haben soll. Man könne Gott nicht mit Geld bestechen, schrieb Luther. Der Glaube allein sei der Schlüssel zu Gott. Ständig stehen Menschen vor der bronzenen Thesentür und machen Fotos.
Mach mal noch eins, ich wackel immer so.
Die Originaltür von damals gibt es nicht mehr. Das neue Portal mit allen in Bronze gegossenen Thesen ist ein späteres Kunstwerk.
Dann links Martin Luther mit der Bibel, die er ja übersetzte. Erst in der kurzen Zeit das Neue Testament und dann 10 Jahre das Alte.
Um den Reformationstag ranken sich viele Legenden. Dass Luther seine Thesen mit einem Hammer an die Kirchentür genagelt hat und die Schläge durch Wittenberg halten, ist eher eine Hollywood-Version. Der Direktor des Lutherhauses, Stefan Rhein, ist mittlerweile aber davon überzeugt, dass der Reformator die Thesen tatsächlich an der Tür befestigt hat. So hat es jedenfalls Luthers Privatsekretär beschrieben.
Nun, für uns ist das ein eindeutiger Beweis, dass hier Georg Röhrer dieses entscheidende Erlebnis im Leben Martin Luthers, des Reformators, auch wirklich notiert hat und dass dieses eben auch stattgefunden hat. Also für uns ist es überhaupt gar keine Frage in Wittenberg. Der Thesenanschlag fand statt und er ist auch wirklich bezeugt von Zeitgenossen und er ist nicht nur eine Fiktion der Tradition.
Stefan Rheins größter Schatz im Lutherhaus ist aber wahrscheinlich der Brief mit den Thesen, den der Reformator am 31. Oktober 1517 an Kardinal Albrecht von Brandenburg geschickt hat. Hier unterschrieb er zum ersten Mal mit dem Namen Luther, denn eigentlich hieß er Martin Luder.
Er hat eine humanistische Phase, wo er sich Eleutherius nennt, also der Freie. Und dieses TH aus Eleutherius, der Freie, baut er in seinen eigenen Familiennamen Luder ein. Also Luther unterschreibt am 31.10.1517 erstmals mit seinem Namen Luther. Und auch daran sieht man schon, wie entscheidend dieser Tag war und wie entscheidend dieser Brief ist, den wir hier zeigen können. Denn Martin Luther heißt, ich, Martin Luder, der Freie, der Befreite von alten Traditionen, aber auch der Freie zu einer neuen Theologie der Reformation.
Dein Wort, man lässt nicht haben Kraft, der Glaub ist auch verloren gegangen.
Ein Kinderchor singt am Grab Luthers in der Schlosskirche einen Choral. So etwas passiert öfter. Die Schlosskirche wirkt wie ein Museum oder Mausoleum. Überall stehen Statuen von Reformatoren, Säulenheilige der evangelischen Kirche. Der preußische Protestantismus zeigt hier, was er kann.
Oh ja, also wenn Sie durch Wittenberg laufen, dann laufen Sie eigentlich immer durch zwei Jahrhunderte. Sie laufen natürlich durch Luthers Zeit, das ist das 16. Jahrhundert, aber Sie bekommen Luthers Zeit nicht ohne preußische Lutherverehrung. Das merkt man besonders natürlich in der Schlosskirche mit dem Fürstengestühl. Das ist wirklich eine Inszenierung preußischer Obrigkeit. Ja, man muss sich das fast so vorstellen, was den Katholiken der Kölner Dom, das war den Protestanten, den preußischen Protestanten eben Wittenberg.
Die Stadt hat sich zum großen Fest herausgeputzt. Die Fassaden der alten Häuser leuchten frisch saniert. Millionen sind geflossen.
Die haben alles schick gemacht. Also jetzt ist wirklich alles beinahe perfekt, würde ich sagen. Wir haben jetzt alles neu, Bahnhof, Parkplätze, Toiletten, Stadthaus, alle Kirchen, alle Museen, alles schicki. Jetzt muss nur noch das Wetter gut sein, dann wird es ganz toll.
Katrin Ochsen ist Pastorin aus Ostholstein. Sie arbeitet seit einigen Jahren im Zentrum für Predigtkultur in Wittenberg und bietet dort Seminare für Pastoren an. Ihr Büro befindet sich an einem historischen Ort, in einem der Kranachhöfe. Hier hatte der weltbekannte Maler seine Werkstätten. Lukas Kranach ist der Illustrator der Reformation.
Das hier ist das Kranachhaus, oder man muss vielleicht sagen, eins von den Kranachhäusern, weil Lukas Kranach ja nicht nur Maler war, sondern auch Bürgermeister, Apotheker, alles Mögliche. Ja, ich würde sagen, der war so eine Art Donald Trump von Wittenberg vielleicht. Ich weiß nicht, ob er genauso einflussreich war oder sein wollte, aber auf jeden Fall war einfach eine wichtige Persönlichkeit in der Stadt.
Als evangelische Pastorin predigt Katrin Ochsen öfter in der Stadtkirche, dem eigentlichen Herz der Reformation.
Da zu stehen dann auf der Kanzel und zu wissen, also hier zumindest in diesen Mauern hat auch Luther gepredigt, ist seine Stimme so erklungen, das ist schon, ja, das, also ich habe jedenfalls das Gefühl, ich bin wirklich an der Quelle, am Ursprung der evangelischen Kirche und das ist ein tolles Gefühl.
Der weltbekannte Kranach-Altar zeigt keine Heiligen mehr, sondern die Reformatoren bei der Arbeit. Luther predigt, Melanchthon tauft ein Kind und Bugenhagen nimmt die Beichte ab.
Also ich mache ja manchmal Gottesdienst in der Stadtkirche und dann steht man halt tatsächlich direkt vor diesem Bild, wenn man betet zum Altar hin. Und da denke ich dann, wow, das ist jetzt schon wirklich was Besonderes. Und dann finde ich sehr schön, dass man ja in der Gemeinde, die da auf der Predella abgebildet ist, eben auch Katharina von Bora sehen kann und die Kinder Luthers und Menschen aus Wittenberg. Und das ist ja das Wunderbare an diesem Altar, dass es Menschen sind wie du und ich, eben keine Heiligen. Und da kann man sich wirklich gut dazustellen und hat das Gefühl, wir sind irgendwie uns ganz nah, auch wenn wir jetzt 500 Jahre auseinander sind.
Wenn man durch die Straßen spaziert, scheint es fast unglaublich, dass in dieser kleinen Stadt etwas so Großes entstehen und dass Martin Luther von hier aus die Weltmacht Kirche herausfordern konnte.
Luther selber sagt, in dieser kleinen Stadt, noch ein paar Kilometer östlich, dann beginnt die Walachei am Rand der Zivilisation. Dann will er mal eine Hochzeit für einen Schüler ausrichten. Der Markt gibt nichts her. Ja, also es ist wirklich eine kleine Stadt.
Wittenberg ist wie Bethlehem. Ein Nest, das nun trotzdem alle Welt kennt. Zu Luthers Zeiten im Jahr 1517 gab es gerade mal 392 Häuser. Ungefähr 2000 Seelen lebten in der Stadt.
Das Faszinierende ist ja immer die Überlegung, wie entsteht in dieser kleinen Stadt, ja, wie kann sie wirklich so ein weltgeschichtlich bedeutsamer Ort werden. Das ist halt einfach auch dem Glück zuzurechnen, dass zur gleichen Zeit, am gleichen Ort so viele Begabungen zusammenkamen. Ja, mit Luther, mit Melanchthon, mit Bugenhagen, mit Cranach, der dem ganzen Bild gegeben hat, mit Kurfürst Friedrich der Weise, der hier seine Residenz hat und das Ganze geschützt hat. Also das ist das, ja, das kleine Wunder von Wittenberg, dass hier so viele Begabungen zur gleichen Zeit am gleichen Ort zusammenkamen.
Heute erstrahlt die Wittenberger Innenstadt wieder in vielen Farben. Der Kulturmanager Johannes Winkelmann in seinem Büro im Kranachhaus mit Blick aufs Lutherdenkmal auf dem Marktplatz erinnert sich noch genau an die anderen Zeiten vor der Wende.
Grau, grau, grau. Das einzige etwas farblich gestaltete Haus war wirklich dieses Haus, weil es gab ja 1983 schon mal das Lutherjahr und da hat die Stadt Wittenberg einige Häuser scheinsaniert, also die Fassade neu angestrichen oder auch in dem anderen Kranachhof eine Fassade mit Fachwerk einfach davor genagelt. Also potjomkinsche Dörfer, sagt man dazu. Und das war so dieses Altrosa. Da war so ein bisschen Farbe an diesem Haus hier, Markt 4. Ansonsten waren die Häuser wirklich grau. Der Putz war immer grau. Einen farbigen Putz kannten wir nicht. DDR war wirklich grau und das ging bis in die Seelen der Menschen.
Die DDR ließ Wittenberg verrotten. Die Kommunisten wollten der Lutherstadt, wie sie seit 1938 offiziell hieß, sogar einen neuen Namen geben und die Erinnerung an die Reformation so auslöschen.
Es sollte in den 70er Jahren schon mal die Stadt umbenannt werden von Lutherstadt Wittenberg auf Chemiestadt Wittenberg. Wir haben ein großes Chemiekombinat, ich habe da auch mal gearbeitet, westlich der Stadt, Stickstoffwerk Pisteritz, dort werden Düngemittel hergestellt. Und das war der größte Arbeitgeber zu DDR-Zeiten. Und damals wollte man aus dieser Stadt Chemiestadt machen. Es wurde aber nie verwirklicht. Es gab schon die ersten Busse, die beschriftet waren, aber es wurde nie durchgesetzt. Das ist so leider ja, die Krux, die die Stadt in der DDR-Zeit erdulden musste. Bis 83, dann kam das Lutherjahr und dann wurde Luther wieder etwas salonfähiger und wurde zum Vorkämpfer der frühbürgerlichen Revolution, so hieß das.
In den Kranachhöfen fließen wie eh und je Brunnen und ein Bach plätschert durch die Innenstadt in Richtung Schlosskirche. Blumenkästen hängen an den Geländern. Wittenberg auf Ansichtskarten Weltniveau.
Das war dieses frühere Kanalisationssystem. Also das wurde schon im Mittelalter angelegt. Wurden Bäche, die aus dem Fläming kommen, durch die Stadt geleitet, damit die Leute ihren Unrat da rein schmeißen. Genau, und wenn dann gebraut wurde, musste halt ein paar Tage vorher aufgehört werden mit dem Unrat reinkippen, weil dann das Wasser zum Brauen gebraucht wurde. Und dann gibt es noch ein technisches Denkmal in Wittenberg, und das ist auch schon zu Kranachs Zeiten angelegt worden, dass hier fließendes Wasser in den Höfen gab. Die wurden dann irgendwann zu DDR-Zeiten zugedeckt, diese Bäche. Und vor etlichen Jahren hat die Stadt sich entschlossen, diese freizulegen, die Bäche. Und seitdem fließen sie wieder, und das ist einfach ein schönes Stadtbild.
Luther und die Reformation dominieren die Stadt, obwohl ausgerechnet hier nur noch etwa 15% Mitglied einer christlichen Kirche sind. In dem Gottesdienst der Stadtkirche sitzen an diesem Sonntag vor allem Touristen. Sie werden auch auf Englisch mit sachsen-anhaltinischem Akzent begrüßt.
Ich versuche es mal auf Englisch. We welcome you from all over the world to watch.
Ich finde, es ist so eine Art Ironie der Geschichte, dass am Ursprungsort der Reformation wir gleichzeitig jetzt die Situation haben, dass wir eigentlich die säkularisierteste Region, also man kann bald sagen, der Welt hier vorfinden. Also es gibt wenige Orte weltweit, wo so wenig Menschen sagen, ich bin gläubig oder ich bin religiös jetzt. Also mal auf alle Religionen bezogen. Da ist Wittenberg tatsächlich, ja, eigentlich das Epizentrum des Unglaubens, muss man irgendwie sagen. Und dass das auch gleichzeitig der Ursprungsort der Reformation ist, das ist schon eine Herausforderung. Das finde ich schon auch.
Vielleicht sei die Kirchenferne auch kein historischer Zufall, sondern eine späte Pointe, sagt die Pastorin Katrin Ochsen.
Auch Luther hat sich immer schon beschwert, dass die Wittenberger die neue Freiheit ausnutzen, um nicht in die Kirche zu gehen. Also das ist jetzt auch kein ganz neues Problem. Hier im Osten und besonders auch hier in dieser Region von Ostdeutschland ist das natürlich durch die DDR-Regierung extrem beschleunigt worden, dieser Vorgang. Aber ich glaube letztlich, dass sich das eigentlich nur schneller abgespielt hat, was wahrscheinlich auch anderswo zu erwarten ist.
Ein paar Straßen weiter arbeitet seit 17 Jahren der katholische Priester Markus Lobeck in seiner Gemeinde. Die Katholiken sind eine noch kleinere Schar im Schatten der weltbekannten Schlosskirche, an deren wuchtigem Turm der Text des Lutherchorals »Ein feste Burg ist unser Gott« brannt. Typisch ist für Lobeck eine Szene beim Friseur in Halle.
Und da schnippelte die junge Dame an mir rum und fragte, na, wo kommen Sie denn her? Tatsächlich Wittenberg, war eine kleine Pause, und dann sagt sie, da wohnt ja meine Freundin in der Nähe von dem Wasserturm. Das hat erst mal eine Weile gedauert.
Wenn Menschen die weltberühmte Schlosskirche für einen Wasserturm halten, dürften konfessionelle Unterschiede keine große Rolle mehr spielen, findet Lobeck.
So, dass uns der liebe Gott dadurch irgendwas zeigen will, nach dem Motto, jetzt rauft euch gefälligst zusammen, sprecht euch nicht gegenseitig die Daseinsberechtigung ab, sondern erkennt euch wirklich endlich als Kirche miteinander an.
Die meisten Wittenberger wollen ohne Religion leben, können aber doch nicht auf sie verzichten, denn ohne Luther wäre es hier zappenduster. Manche Läden in der Fußgängerzone stehen sogar jetzt im Jubiläumsjahr leer. Im kleinen Einkaufszentrum hinterm Rathaus hat ein Spielzeugladen gerade Insolvenzverkauf. Überall schimmert das Schicksal einer normalen ostdeutschen Kleinstadt durch das Jubeljahr hindurch. Das Reformationsjubiläum verleiht dem Ort dann allerdings sogar internationalen Glamour.
Also hier ungefähr, wo ihr jetzt steht, hat Martin Luther zur Gemeinde gesprochen. Und da
Prinzen und Prinzessinnen waren schon zu Besuch. Königin Margarete von Dänemark hatte zur Wiedereröffnung der Schlosskirche ein besonderes Geschenk im Gepäck. Ein selbstgesticktes Tuch für den Altar, ein sogenanntes Antependium.
Mit der Lutherrose drauf. Ganz hervorragend, hat sie selber gestickt in monatelanger Arbeit. War zweimal vorher inkognito in Wittenberg, um den Altar zu vermessen, um zu gucken, wie sieht das aus. Und dann kam sie also ganz offiziell als Staatsbesuch, und es wurde dieses Antipendium an den Altar der Schlosskirche gehängt. Es sieht wunderschön aus.
Und meine kleine Tochter durfte der Königin den Blumenstrauß überreichen. Man braucht ja eher mal ein Kind. Und sie war da 5 und geeignet und hat dann der dänischen Königin einen Blumenstrauß überreicht. Und dann hat sie gesagt, ich werde berühmt.
Katrin Ochsen zeigt ihren Lieblingsplatz in Wittenberg. Er hat etwas mit Norddeutschland zu tun. Hinter der Stadtkirche befindet sich nämlich das Haus, in dem Johannes Bugenhagen gelebt und gewirkt hat. Er war es, der damals die Reformation nach Norddeutschland gebracht hat.
Hier ist das Bugenhagen-Denkmal. Er hat auch eins, hat nur für eine Büste gereicht, aber immerhin. Aber der steht nicht auf dem Markt, was eigentlich total unfair ist, weil er genauso wichtig fast ist für die Reformation.
Bugenhagen war es, der Martin Luther und Katharina von Bora als Pastor traute. Und er war sogar juristischer Zeuge der Hochzeitsnacht. Er sah mit an, wie die beiden unter einer Decke steckten.
Ja, live. Hat zugucken müssen. Es soll kein schöner Anblick gewesen sein, steht in allen Büchern. Kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das ein schöner Anblick war.
Auch ein anderer Reformator war bei dieser Hochzeitsnacht dabei. Bei dessen Namen denken heute vor allem jüngere Leute allerdings eher an eine Jugendbuchfigur. Justus Jonas war auch einer der Köpfe der Reformation.
Ja, der Name, aber da denken immer alle drei Fragezeichen und nicht Reformation. Meine Kinder sagen dann immer, Justus Jonas, der ist doch bei den drei Fragezeichen.
Mit Hilfe der Luther-Hochzeit gelang dem Kulturmanager Winkelmann ein Coup. Er hat ein neues Stadtfest geschaffen.
1525 im Juni geheiratet und da feiern wir jedes Jahr im Juni dieses Hochzeitsfest. Und das ist ein ganz großes Fest, historisch geprägt, mit ganz vielen Tausenden Wittenberger, die sich dann umziehen und etwas darstellen. Das ist also eine ganz große Marke geworden.
Die Wittenberger sind dann wild an Luthers Hochzeit. Die haben alle so Vereine, die bestimmte Rollen so einnehmen. Also es gibt die Wittenberger Botenläufer, es gibt die Stadtwache, es gibt die Waschweiber. Und die machen eigentlich das ganze Jahr nichts anderes, als sich auf dieses Fest vorzubereiten, haben alle Kostüme, schlagen wirklich auch ihr Lager auf und leben dann da drei Tage. Und das ist einfach total cool. Dann ist eben dieser große Umzug, da gehen die alle mit. Also ich finde es super. Ich bin kurz davor, mir auch ein Katharina von Bora Kostüm zu kaufen. Aber ich bin auch kurz davor.
Wittenberg steckt voller Anekdoten und Heldengeschichten. Aber auch der dunkle Luther kommt vor. Der, der die Juden hasste und der an Hexen glaubte.
Es ist nicht wesentlich für Luthers Leben und Werk, aber es ist natürlich wesentlich auch für die Wirkungsgeschichte Luthers geworden. Und deswegen muss dieses Thema auch im Lutherhaus thematisiert werden.
Ein einfacher Mönch hat vor 500 Jahren in den Gassen von Wittenberg die Welt für immer verändert. Kaum zu glauben, dass dieser kleine Flecken eine so große Geschichte schreiben konnte. Und wie weise von der Geschichte, dass das Städtchen nie zur Metropole geworden ist. Die Kraft dieses Ortes steckt nicht in seiner Größe.
Auch heute ist Wittenberg ein wunderbarer Ort. Ein bisschen größer ist er geworden im Laufe der Jahrhunderte. Aber es ist immer wieder faszinierend, wie die Menschen hier diese ungefähr 1,2 Kilometer zwischen Lutherhaus und Schlosskirche laufen und wirklich noch in den alten Straßen Wittenbergs laufen können. Diese Stadt ist immer noch überschaubar, sie ist immer noch eine kleine Stadt, aber sie ist immer noch eine Stadt natürlich voller Weltgeschichte.
Auf NDR Info hörten Sie Zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal, wo Luther die Welt veränderte, Wittenberg und das Reformationsjubiläum, eine Sendung von Daniel Kaiser. Es sprachen Sandra Koop und der Autor. Technik Doris Umland, Regie Christine Dreyer, Redaktion Wolfgang Heinemann. Und am kommenden Donnerstag berichtet das NDR Fernsehen in der Reihe Mare TV von 20.15 Uhr an über die dänische Nordseeküste. Dünenparadies von Blåvand bis zur Jammerbucht und ab 21 Uhr über Kopenhagen, Stadt der Glücklichen am Öresund.